Deutschlandfunk.
Was ist für dich, Dominik, das Performative Male Starter Kit?
Ein Ohrring mit so einem Hänger, also so ein baumelnder Ohrring. Ein Crop Top, lackierte Fingernägel. Und dieses Buch, das innere Kind, muss Heimat finden.
Das Kind in dir muss Heimat finden,
ah, ja, genau.
Ne? Stefanie Stahl?
Stefanie Stahl, mhm. Ja. Und man kann natürlich noch Tara und Josi auf Insta folgen oder so.
Tara Witwer und
Josi schreibt.
Mhm. Ja. Die sehr viel feministischen Content vor allen Dingen machen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weyer.
Schön, dass ihr dabei seid. Hi. In dieser Folge, da geht es um eine Gruppe von Männern. Über die wurde die letzten Monate viel diskutiert und gefrotzelt. Es geht um Performative Males, um performative Männer. Wir gucken uns an, wer die sind, wo wir denen begegnen und was das ganze Theater von denen eigentlich soll. Eben habt ihr schon Dominik Thumann gehört. Wenn ihr euch irgendwie für Haare und Haarpflege interessiert, dann seid ihr ihm safe schon mal auf Social Media begegnet. Hunderttausende von Menschen folgen ihm auf TikTok und Instagram und ziehen sich da seine Haarpflegetipps und Styling-Hacks rein. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, was soll denn ein Friseur bei eine Stunde Liebe zu diesem Thema? Naja, es gibt da noch einen anderen Account von Dominik. Dominik Unhinged. Da kommentiert er zum Beispiel sein eigenes Datingleben, er ordnet Machtdynamiken im Reality-TV ein oder lässt sich über Performative Males aus. Und da sind wir doch schon mittendrin in dieser Folge. Performative Males. Bei dieser Klischee-Aufzählung von Dominik am Anfang, da könnte man vielleicht noch einen Matcha-Latte ergänzen, weite Hosen, dazu Loafer und weiße Tennissocken und vielleicht noch ein Buch von Simone de Beauvoir oder Sally Rooney. Aber am Ende, da geht es bei denen nicht nur um die Optik, sondern es geht eben vor allen Dingen um das, was sie tun bzw. was sie vorgeben zu tun. Das sind nämlich Männer, die wirken auf den ersten Blick wirklich toll. Die lesen feministische Bücher, die hören zu, die sind empathisch, haben dann vielleicht auch noch einen tollen Einrichtungsstil und man denkt sich so, wie groß kann der Jackpot eigentlich sein? Naja, bis das Bild dann irgendwann bröckelt und man merkt, Moment mal, die machen das eigentlich nur, um Frauen rumzukriegen. Wenn sie das geschafft haben, dann ist es vorbei mit der feministischen Performance. Und hinter all dem Theater steckt doch wieder nur der nächste Macker. Und keine Sorge, Leute, ne? Unser Ziel ist es hier echt nicht, auf irgendwelche Männer draufzuhauen oder sowas. Es geht wirklich darum, zu verstehen, warum spielen manche Männer lieber den feministischen Mann, statt es wirklich zu sein. Wenn man die ganze Performance nämlich mal wegnehmen würde, dann könnten Männer richtig tolle Vorbilder füreinander sein.
Männer brauchen Vorbilder, die ihnen zeigen, ich kann ein echter Kerl sein und irgendwie empathisch sein. Ich kann ein echter Kerl sein und mich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen. Ich kann ein echter Kerl sein und viel Zeit mit meinen Kindern verbringen. Also, dass das kein Widerspruch sein muss und dass ich als Mann auch eine sehr wertschätzende, respektvolle Beziehung auf Augenhöhe mit Frauen führen kann.
Das ist Vincent Emanuel Herr. Der ist Autor und Berater, den lernt ihr später noch genauer kennen. Er spricht nämlich darüber, wie wir konstruktiv aus dieser Nummer rauskommen. So, jetzt aber zu Dominik. Als wir uns bei ihm getroffen haben, da habe ich ihn gefragt, was macht das denn mit dir, wenn du so einem Performative Male begegnest?
Gar nichts. Ich finde es unfassbar unterhaltsam. Ich bin ja nicht betroffen davon. Also meistens sind es ja dann Frauen, die darunter leiden, sagen wir es mal so. Ich bin immer sehr gut unterhalten und ich finde es auch immer witzig, die so ein bisschen zu teasen, weil sie es halt nicht raffen.
Mhm.
Also kein Mann, der checkt, was Performative Feminism ist als Mann, würde das halt wirklich jemals so durchführen, würde ich sagen, weil dieses Konzept einfach so lächerlich ist. Aber ansonsten, wenn ich auf so jemanden treffe und der hat dann halt so ein Mädel dabei, dann gebe ich ihr halt schon irgendwie mal so ein paar Zeichen.
Was heißt das?
Also ich gehe jetzt nicht so weit, als dass ich die zur Seite nehme und sage, hör mal hier, dein Typ ist nichts für dich oder so. Aber es ist schon ganz witzig, wenn man mal so ein paar kritische Fragen stellt oder so. Weißt du, was ich meine? So im Gespräch so ein paar Hints gibt.
Hast du ein Beispiel für so eine Frage oder so einen Zwischenton oder so?
Ja, frag den doch zum Beispiel einfach mal, welche Beziehung er so zu seiner Ex hat beispielsweise. Und dann kommt meistens, total crazy, bla bla, die war einfach wild, also sowas. Das dauert nicht lange, die zeigen ihre Red Flags. Gib denen 5 Minuten und die zeigen dir ganz genau, wer die sind. Weil diese Performance hat ja nur den Sinn, dass die quasi erstmal mit dem Fuß in die Tür kommen.
Mhm.
Und wenn die drin sind, dann sind das genau so schreckliche Männer wie alle anderen auch.
Und findest du das besonders perfide, dass die erstmal so als vermeintliche Good Guys wahrgenommen werden?
Perfide vielleicht nicht, nee. Aber halt einfach unterhaltsam. Weil die strampeln ja wirklich um ihr Leben, nur um am Ende eine Fassade aufzubauen, die sie nicht beabsichtigen, wirklich durchzuziehen. Weißt du, was ich meine?
Ja, und ich stelle mir das auch total anstrengend vor, die ganze Zeit in so einer Performance drin zu sein.
Ich glaube, das ist aber bei ganz vielen Leuten so. Generell, also Geschlechter- und identitätsübergreifend, dass Leute in so einer Dauerperformance sind.
Ich denke dann total oft, lass doch mal los.
Ja, wenn du gelernt hast, dass es okay ist, das zu tun und dass du dich als Mensch selber akzeptieren und lieben kannst, wie du bist, dann ist das auch eine Option. Aber das ist ja ein richtiger Überlebenskampf. Und du gewöhnst dich ja auch daran. Du lernst es ja als deine Normalität zu akzeptieren. Und dir kommt der Gedanke gar nicht loszulassen.
Aber kommt da gerade so ein bisschen Verständnis für Performative Males auch durch bei dir?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil das, was ich da sehe, ist eigentlich verpasste Traumaarbeit. Und verpasste Reflexion und Therapiebedarf. Ich verstehe, wo die Intention ist und ich verstehe auch, wo es herkommt. Mir persönlich ist halt nur wichtig, dass halt die betroffenen Personen, die dann daten, das halt klocken. Das ist wichtig, finde ich. Lass die doch labern, was die wollen. Wen juckt das denn?
Ich habe mich ja auch gefragt, ob das vielleicht auch im Moment so ein Ergebnis ist von Männlichkeit, die so ein bisschen in der Krise ist. Also wir sprechen ja auch ganz viel über die Male Loneliness Epidemic, über die männliche Einsamkeitsepidemie, kann man jetzt, glaube ich, drüber diskutieren, ob Männer nicht selber dafür gesorgt haben, dass sie einsam sind.
Da kann man nicht drüber diskutieren, das ist so.
Aber das ist, glaube ich, ja auch so ein Ergebnis daraus, ne, dass ganz viele Männer gerade auch so damit strugglen, wie sie für sich ihre Männlichkeit leben und erleben, oder?
Ja, aber das haben sie schon immer. Männer haben schon immer damit gestruggelt, ihre Männlichkeit in dem, sagen wir mal, traditionellen Sinne zu leben, weil Männer sind auch Opfer des Patriarchats zu 100%. Jeder Mensch, der nicht zu 100% seine volle Persönlichkeit entwickeln kann, aufgrund der gesellschaftlichen Begebenheiten, ist in irgendeiner Form Opfer des Systems. So, jetzt, wo das halt gesagt ist, also Männer haben aber auch dieses System A selber erschaffen und sich jetzt darüber zu beklagen, ist halt auch einfach, das kann ich nicht so richtig ernst nehmen.
Es geht ja schon auch darum, Frauen rumzukriegen.
Mhm.
Aber gibt es Performative Males auch bei Gays?
100%.
Und wie würde sich das dann da äußern?
Zum Beispiel, indem sie dein bester Freund sein wollen. Also dieser typische schwule beste Freund, der immer für dich da ist, angeblich, außer du brauchst ihn, der allen erzählt, du bist seine beste Freundin und dich immer mit auf die Partys schleppt und so weiter. Aber es ist am Ende doch nur ein Mann, der sich versucht, mit dir als Frau zu schmücken. Und wenn der einen Typen am Start hat, sagen wir mal, ihr geht zusammen in eine Gay-Bar und er findet jemanden, mit dem er nach Hause gehen kann, dann lässt er dich stehen. Dann ist ihm auch egal, ob du alleine nach Hause fährst oder nicht. Du stehst dann da und der ist weg. Das ist so der typische schwule Performative Male.
Wie begegnest du denn Performative Males?
Du meinst, wie ich auf die reagiere? Mhm. Sehr sarkastisch.
Zum Beispiel?
Sehr sarkastisch. Also zum Beispiel, indem ich sie einfach bestätige. So, wenn die halt anfangen, und das kommt ja immer irgendwann, dass du dir erzählen, sie sind ein nice guy oder sie sind so anders als die anderen, dann bin ich halt immer so, ja, das hab ich sofort gesehen. Du bist nicht wie die anderen.
Und dann?
Ja, dann finden die das ganz toll und ich lache mir ins Fäustchen.
Und dann ist aber ja am Ende, hast du dir ins Fäustchen gelacht und der Typ macht auch weiter. Dann trotzdem.
Ja, das stimmt, aber das würde der ja sowieso machen. Also ich möchte das in meinem Leben nicht akzeptieren, dass jemand so ist, aber ich werde eine andere Person nicht ändern.
Mhm.
Also um diesen Typen wirklich langfristig zu helfen, müsste ich mich ja mit dem als Person wirklich lange beschäftigen. Und da frage ich mich bei aller Ehrenhaftigkeit, wo ist da für mich persönlich der Mehrwert drin? Ich möchte niemanden einfach therapieren. Das ist nicht meine Aufgabe. Dafür gibt es professionelle Leute. Und ich kann auch nur jeder Person, die eine Person, die sich halt so als performative herausstellt, davon abraten, zu denken, dass du die ändern kannst. Weil das ist ja die andere Seite. Das ist ja beides so ein Pick-me-Mindset, weißt du? Und komischerweise werden wir aber dazu erzogen, immer für die anderen Leute einen gewissen Mehrwert haben zu müssen, irgendwie so die Extrameile für andere Menschen gehen zu müssen und so, und das mache ich nicht.
Ich habe mich halt gefragt, wie man irgendwie so ein bisschen konstruktiv da rauskommt und habe mich dann auch gefragt, ob das vielleicht auch so ein Ergebnis von Identitätssuche ist, im Sinne von, dass sich vielleicht ein paar von denen, oder sagen wir hoffentlich ein paar von denen, in 5 Jahren total zusammen cringen, weil sie feststellen, ja, da geht man dann am Anfang vielleicht auch aus so einer Unsicherheit in so eine Performance rein und später merkt man dann vielleicht, dass man das eigentlich gar nicht braucht.
Ich finde den Gedanken auch interessant, dass dieses Performative-Sein so ein Einstieg in das richtige Ding ist. Aber was dagegen spricht, ist, dass die Gesellschaft, so wie sie jetzt gerade ist, halt immer noch eher für die Leute funktioniert, die halt nicht performative sind, die es gar nicht erst versuchen. Nicht zwingend jetzt so weit, also wie diese Alpha-Males oder so, sondern einfach diese typischen weißen Hetero-Cis-Männer, die sich halt um nichts Gedanken machen, die nichts reflektieren müssen, den Gleichberechtigung und Frauenrechte komplett egal sind, die gewinnen ja trotzdem in 90% der Fällen.
Mhm.
Ne? Und den Performative Males, da geht's wirklich eigentlich nur darum, trotzdem low effort zu sein und so wenig Mühe in die Weiterentwicklung oder in eine Veränderung reinzustecken wie möglich, sondern nur so weit, um das für die optimale Ergebnis rauszubekommen. Heißt also, eine Frau oder eine Partnerperson zu finden und dann halt zu Hause genau die gleichen Strukturen aufzubauen.
Aber dann könnte man ja auch direkt Low Effort machen und müsste dann gar nicht diese ganze Performance bieten.
Ja, stimmt. Aber dann kommen halt letzten Endes nur so Pick-Me-Girls in Frage oder in Anführungsstrichen unpolitische Frauen. Jede Person, die halt ein bisschen woke ist, im Sinne von sich dem System bewusst ist und das hinterfragt, ist ja dann komplett aus der Auswahl raus.
Das heißt aber dann, dass die Performative Males eigentlich auch Feministinnen nur so lange wollen, wie es nicht anstrengend für sie ist. Und wie es nicht challenging für die mal wird und wo nicht mal Sachen in Frage gestellt werden.
Ja, korrekt. Weil wenn das nicht so wäre, wären sie ja nicht performative, dann wäre es ja authentisch.
Ich frage mich wirklich, wie man aus sowas konstruktiv irgendwie rauskommt.
Kannst du nicht, weil die es ja schon von der falschen Seite angehen. Weißt du, was ich meine? Also natürlich kann dieses performative sein dazu führen, dass die Personen auf Leute treffen, mit denen sie dann Gespräche führen, die halt wirklich ihre Meinung ändern oder die sie wirklich auf den richtigen Weg bringen. Dafür müssen die halt erstmal offen sein und das weißt du halt auch nicht, ob es so ist. Weißt du, was ich meine?
Voll.
Die Garantie gibt dir keiner.
Ich kann mir halt vorstellen, dass es zum Beispiel klappt, wenn... Also in dem Moment, wo man so was spielt, also so performative ist, gibt es ja eigentlich auch gar nicht die Chance für so eine echte Begegnung, in Anführungszeichen. Weil ja die ganze Zeit so, ich sag mal, so eine Performance-Scheibe zwischen den beiden Personen steht. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht so eine Chance ist, wenn es mal so Personen gibt, die aufeinandertreffen, wo dann so eine Verbindung entsteht und dann vielleicht auch so ein Zuhören und dadurch vielleicht auch so eine Offenheit entsteht, worüber du auch gerade gesprochen hast.
Das ist eigentlich genau, was ich meinte. Ich denke nur, dass es ist eine 50-50-Chance, dass das auch wirklich passiert. Weil also so viele Faktoren und so viele Parameter müssen quasi stimmen, dass das auch zu dem richtigen Ergebnis kommt. Die Person muss offen für die andere Person sein. Die Person muss die richtigen Worte finden. Die beiden müssen eine lange genug Zeit miteinander verbringen. Also letzten Endes, jeder verändert sich so in seiner Zeit. Jeder macht sein Learning in seiner richtigen Geschwindigkeit. Und bei manchen Männern ist es halt, da fällt der Groschen halt wirklich nur centweise. Und das dauert Ewigkeiten. Und dann ist es halt so, dass ihnen ja die Umwelt auch eine ganz andere Realität bestätigt, als die sie akzeptieren müssten, wenn sie jetzt die Sicht einer weiblich gelesenen Person mal für sich akzeptieren. Ich rede nicht von Annehmen oder sowas. Ich rede nur davon, dass sie die Realität von Frauen mal als Realität akzeptieren. Und das ist ja das, wo die Performance aus Performative Males auch tatsächlich herkommt, dass Frauen sich verstanden und akzeptiert fühlen sollen, obwohl das Ergebnis eigentlich genau das gleiche ist, dass sie mit ihrem Körper und mit ihrer Arbeit umsonst Sex- und Care-Arbeit leisten sollen für jemanden, der sie als etwas Geringeres ansieht, obwohl etwas, und das ist der performative Teil, obwohl was anderes suggeriert wird.
So Leute, und nach dem, was Dominik da gerade erzählt hat, ne? Man könnte wirklich verzweifeln. Aber wir schlagen jetzt nicht die Hände über dem Kopf zusammen, sondern wir holen Vincent Emanuel Herr dazu. Der ist Autor und Berater und der ist vor allen Dingen ein richtig, richtig guter Experte für das Thema Male Allyship. Allies, die sind genau das Gegenteil von Performative Males. Die sind echte Verbündete in Sachen Gleichberechtigung. Letztes Jahr, da hat Vincent zusammen mit Martin Speer auch ein Buch zu dem Thema veröffentlicht. Dieses Buch, das heißt, wenn die letzte Frau den Raum verlässt, was Männer wirklich über Frauen denken. Da war er auch schon mal zu Gast hier bei Eine Stunde Liebe. Die Folge, die verlinke ich euch in den Shownotes. So, und in diesem Buch, da werden verschiedene Männertypen besprochen und was die ausmacht. Und da gibt es unter anderem den Wolf im Feministenpelz. Und der ist sehr eng verwandt, wenn nicht sogar deckungsgleich mit dem Performative Male. Oberflächlich gibt's Feminismus, aber dann merkt man sehr schnell, das ist alles nur Taktik. Wie Männer ihr Verhalten reflektieren und zu echten Allies werden können und wie das am Ende sogar unsere Beziehungen verbessern kann, darüber habe ich mit Vincent gesprochen. Und es ging erstmal darum, dass man ja bei dieser ganzen Performativität, die unterwegs ist, ne, bei jedem vermeintlich guten Mann, bei jedem vermeintlich Verbündeten theoretisch das Argument bringen könnte, naja, der ist ja vielleicht gar nicht echt so, der macht das ja nur performativ. Und da frage ich mich, woran kann man denn jetzt erkennen, dass eine Person es wirklich ernst meint? Das sagt Vincent.
Ich glaube, am Ende des Tages kann man das wenn man eine Person etwas länger kennt, ganz recht schnell erkennen, weil es geht ja nicht um die Frage, was jemand sagt, sondern wie jemand handelt. Und in dem Sinne Allyship oder Männer als Verbündete, es geht ums Handeln. Es geht nicht nur darum, Geschlechtergerechtigkeit in der Theorie gut zu finden, sondern in der Praxis umzusetzen. Und ein ganz großer Bereich zum Beispiel ist die Sorgearbeit. Das muss man einfach ganz klar sagen. Wenn Männer wirklich bereit sind, bei der Sorgearbeit mehr reinzubuttern, da ihre Rolle anzunehmen, 50% der Sorgearbeit ist Männeraufgabe, gerade wenn Männer Kinder haben, das wirklich auch einfach als Männeraufgabe zu verstehen. Also Männer, die Elternzeit nehmen, Männer, die in Teilzeit gehen, Männer, die auch stolz die Arbeit um 3 oder 4 verlassen und sagen, ich hole jetzt meine Kinder aus der Kita ab. Wenn das Männer machen, dann ist die Chance, dass das Wölfe im Feministenpelz sind, deutlich geringer. Das muss man ganz klar sagen. Also einfach investiert der Mann die Zeit, sozusagen so, wie er es auch sagt. Da geht es um Sorgearbeit, es geht darum, werden sexistische Witze gemacht, wird was gegen sexistische Witze gesagt, werden diese Themen auch unter Männern ernst genommen oder werden die nur ernst genommen, wenn Frauen mit im Raum sind? Also an solchen Punkten kann man dann schon erkennen, ob es ein Mann ernst meint. Aber das braucht eben auch ein bisschen mehr Zeit. Man muss die etwas besser kennenlernen und etwas länger beobachten können.
Gibt es so Verhaltensweisen oder Aktionen, wo du direkt so ein bisschen hellhörig oder kritisch wirst?
Also grundsätzlich, wir besprechen das ja auch im Buch, wenn Männer uns sagen, ich bin ja selbst kein Sexist, dann, ich will nicht sagen, ist das gleich eine Red Flag, aber es ist zumindest ein Indiz darauf, und das muss nicht gleich der Wolf im Feministenpelz sein, das kann auch der deutlich schwächere Typus der Pseudo-Feminist sein, der das Thema durchaus ernst meint und gleichzeitig auch die eigene Rolle noch falsch darin einschätzt. Also wenn Männer uns sagen, sie seien selber keine Sexisten, wären wir hellhörig, weil wenn ein Mann sich ganz ehrlich mit dem Thema beschäftigt, muss er eigentlich zu der Schlussfolgerung kommen, dass auch er mal einen sexistischen Witz gemacht hat, mal drüber gelacht hat, Sachen übersehen hat, Sachen nicht richtig verstanden hat. Ich kenne eigentlich keinen Mann, der sich ehrlich beschäftigt mit dem Thema und der sagen würde, er war noch nie Teil des Problems. Das heißt, solange Männer uns sagen, sie sind nicht Teil des Problems, zeigt sich eigentlich, hier fehlt mindestens die Beschäftigung damit. Möglicherweise sind es auch sinistre Motive, das kann man nicht immer gleich auseinanderhalten, aber zumindest sind es nicht die Männer, die sich wirklich ernsthaft engagieren, die sagen das in der Regel nicht.
Dann würde ich gerne die Ebene der Problematik ein bisschen verlassen und so mal ins Produktive, Konstruktive gehen. Und ich frage mich, was bräuchte es denn dafür, die performative Ebene zu verlassen und ein echter Ally zu sein?
Also in unserem Buch sprechen wir ganz häufig über die persönliche Verbindung zum Problem, die dann auch eine intrinsische Motivation bei Männern auslöst. Also, dass Männer beispielsweise sich dann für das Thema öffnen und engagieren, sobald sie verstehen, hat eine persönliche Ebene. Das betrifft Frauen in meinem direkten Umfeld. Dann ist auch die Bereitschaft, sich damit zu beschäftigen. Und das braucht es. Wir brauchen Männer, die das Thema wirklich mit intrinsischer Motivation angehen, die auch ein Bewusstsein dafür entwickeln, sich dazu weiterbilden, auch selbstkritisch eigenes Denken, eigenes Handeln hinterfragen und das dann auch möglicherweise oder nötigerweise anpassen. Und insbesondere brauchen wir Männer, die auch auf andere Männer einwirken, die Vorbilder für andere Männer sind, die mit anderen Männern über diese Themen sprechen, beispielsweise über Elternzeit, über Sorgearbeit, über sexistische Witze, über sexistische Sprachkultur, das auch ansprechen. Man muss ja gar nicht mal gleich die Freundschaft beenden, aber da wirklich unter Männern auch einfach zu einem positiveren, auch wertschätzenderen einer Gesprächskultur über Frauen zu finden. Das ist ganz wichtig. Und gerade auch dieser Punktion, die ich gerade schon kurz angesprochen habe, von Männern als Vorbilder, ist so wichtig. Wir sehen das ganz stark. Männer brauchen Vorbilder, die ihnen zeigen, ich kann ein echter Kerl sein und irgendwie empathisch sein. Ich kann ein echter Kerl sein und mich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen. Ich kann ein echter Kerl sein und viel Zeit mit meinen Kindern verbringen. Also, dass das kein Widerspruch sein muss. Und dass ich als Mann auch eine sehr wertschätzende, respektvolle Beziehung auf Augenhöhe mit Frauen führen kann. Das bei anderen Männern zu sehen, ist unglaublich wichtig. Weil aktuell was sehen gerade junge Männer, die sehen lustige oder merkwürdige Geschichten, die ihnen irgendwie in ihre sozialen Medienfeeds gespült werden. Sie sehen vielleicht auch noch eher tradierte Rollenmuster, wenn sie in der eigenen Familie schauen oder auch bei den eigenen Chefs oder älteren Männern. Es fehlen also auch Vorbilder. Was ist moderne Männlichkeit? Wie kann ich ein echter Kerl sein, ohne Frauen abwerten zu müssen? Und das geht. Dafür fehlen aber in vielen Fällen leider auch die Vorbilder. Und deswegen, das ist ein anderer wichtiger Punkt, sich dem Thema zu öffnen, aber dann eben auch auf andere Männer einzuwirken, unter Männern über diese Themen konstruktiv zu sprechen.
Ich weiß, du bist nicht so ein Fan davon, von diesem Ding, dass es ja auch Vorteile für Männer hat, sich für Geschlechtergerechtigkeit einzusetzen oder das Ergebnis von Geschlechtergerechtigkeit hat eben auch, es ist nicht schlecht für Männer, es ist auch gut für Männer. Das finde ich, wenn man so beim Thema Überzeugungsarbeit ist, auch nicht zu verachten, weil ich mir so denke, guck mal, da kann man schon mit dem Argument reingehen, du, da springt auch was für dich dabei rum, so.
Und es funktioniert gut, man muss es leider sagen, ich meine, ob jetzt beim Wolf im Feministenpelz, weiß ich nicht genau, aber grundsätzlich, wenn wir mit Männern arbeiten, wir merken schon, wenn wir Vorteile auflisten können, also zeigen, okay, Geschlechtergerechtigkeit ist gut für die Beziehung, es ist gut für deine Gesundheit, es ist gut für irgendwie auch den Umsatz einer Firma, einer Organisation oder einer Volkswirtschaft. Das sind Argumente, die bei Männern oft gut ziehen. Und das ist ja umfangreich nachgewiesen. Also ja, Männer ziehen große Vorteile, auch gerade aus einem Leben auf Augenhöhe mit Frauen, Gesundheit steigt, Stresslevel sinken, Beziehung verbessert sich, Beziehungsstabilität, auch Beziehungszufriedenheit ist besser, Scheidungsraten sinken. Also es gibt ganz viele sehr handfeste Vorteile, die gerade auch für Männer einen großen Benefit mit sich bringen. Und gleichzeitig, wie du gesagt hast, reicht es mir nicht immer nur Vorteile zu schauen, sondern zu schauen, wie kann ich als Mann hier Vorteile rausziehen? Bin ich der performative Male oder bin ich der Ally? Ich möchte die beiden auch nicht gleichsetzen. Das sind wirklich nicht, das ist nicht eine Wahl, die sich Männer eigentlich wirklich stellen sollten. Das eine ist toxisch und schwierig und problematisch und verletzend für Frauen. Das andere öffnet eben dieses Leben, das wirklich viel angenehmer für alle ist, das für die Gesellschaft besser ist. Von daher, das ist keine richtige Wahl. Aber grundsätzlich nur Vorteile zu schauen, sehe ich immer etwas kritisch. Das ist alles gut und die Vorteile gibt es, aber ich würde die eher als Nebenprodukt von Geschlechtergerechtigkeit, ich würde so darüber nachdenken. Denn wir müssen uns als Männer die Frage stellen, wollen wir als Männer in einer Gesellschaft leben, in der unsere Mütter, unsere Schwestern, unsere Ehefrauen, unsere Partnerinnen, unsere Kolleginnen oder unsere Töchter einer sexistischen Dauerdiskriminierung ausgesetzt sind. Und wenn wir hier Nein sagen, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass Frauen, die wir kennen und auch Frauen, die wir nicht kennen, diesen Problem ausgesetzt sind, dann gibt es für uns eigentlich keine Alternative außer Male Allyship, also einem kontinuierlichen, starken, auch proaktiven Einsatz für Geschlechtergerechtigkeit. Und ich hoffe, und zumindest in meiner Erfahrung, die wenigsten Männer würden hier Ja sagen. Also ich möchte eine Gesellschaft, in der Frauen diskriminiert werden. Es gibt einige Männer, die das wirklich so sehen. Das zeigen uns auch Umfragen, aber es ist nicht die Mehrheit der Männer. Das heißt, wenn wir uns diese Frage ehrlich stellen und wirklich an diese persönliche Motivation rankommen, das ist aus meiner Sicht nach langfristig tragfähiger, als nur über Vorteile zu sprechen. Und die Vorteile zu nennen, ist wichtig und oft ein guter Einstieg in das Thema. Aber meine Erfahrung, sobald Männer sich mit dem Thema mehr beschäftigen und merken, wow, das betrifft eigentlich jede Frau, die ich kenne, irgendwann fängt das eben auch an, wirklich zu einer Art persönlichen Mission zu werden. Und man kann als Mann dann auch nicht mehr richtig wegschauen, sobald man einmal auch gehört hat und vielleicht auch wieder, immer wieder hört von Frauen, wenn man ehrlich darüber spricht, welche Wirkungen Sexismus und Diskriminierung auf Frauen und Mädchen in unserem Umfeld haben, das kann man nicht ungesehen machen. Und dann entwickelt sich eine persönliche Motivation. Und die kann auch sehr tragfähig sein. Das sehen wir immer wieder bei Männern, die dann diese Offenheit haben und die dann daraus diese Motivation entwickeln und sich dann auch echt einsetzen.
Und im Sinne von eine Stunde Liebe stelle ich mir halt vor, dass das eben auch eine ganz große Chance bietet für sehr authentische und echte Beziehungen, weil man eben nicht die ganze Zeit was spielt, sondern weil man das wirklich ist, aus sich selber heraus.
Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn wir da alle drüber nachdenken, werden wir erkennen, etwas vorzuspielen ist anstrengender, als wirklich einfach wir selber zu sein. Und das gilt auch für uns Männer. Und ich weiß es aus Gesprächen mit anderen Männern, die ich geführt habe. Ich weiß es aus meiner eigenen Beziehung. Ich weiß es aus Studien. Beziehungen werden für uns Männer angenehmer, authentischer, ehrlicher, auch hilfreicher, auch unterstützender für uns als Kerle, wenn wir ein Leben auf Augenhöhe mit unseren Partnerinnen führen. Also das stützt uns auch. Das ist nicht nur, wir tun damit nicht nur unseren Frauen Gefallen, sondern das ist wirklich, das ist gut für alle in der Beziehung, auch insbesondere die Kinder übrigens, falls es die gibt. Also das ganz klar anzuerkennen, auch dieser befreiende Effekt sozusagen, weniger eine Rolle vorspielen zu müssen, sondern einfach ganz ehrlich und authentisch leben zu können, das darf man auch nicht unterschätzen, auf jeden Fall.
Da sind wir dann auch wieder beim Thema Loslassen, über das ich mit Dominik ja eben auch gesprochen habe. Und ja, es ist wahrscheinlich Arbeit, wenn man sich damit noch nie befasst hat, wenn man das gar nicht gelernt hat, aber lohnt sich eben, weil am Ende ist ein besseres Leben für alle drin. Danke an Dominik Thumann und Vincent Emanuel Herr für den interessanten Austausch. Im Liebestagebuch, da geht es um ein anderes Thema, mit dem auch viele Männer strugglen. Das eigene Körperbild. Und vor allen Dingen die Frage, Sport. Mache ich das eigentlich für mich selber oder damit ich für andere gut aussehe? Genau das fragt sich Milan gerade.
So seit 2,5 Jahren versuche ich doch sehr regelmäßig Sport zu machen, weil es irgendwie so der Übergang von Jugendlicher zu Erwachsener, da merkt man irgendwann, dass es ganz ohne Sport nicht mehr geht, beziehungsweise es geht natürlich, aber ich habe so gemerkt, mir fehlt auf jeden Fall was. Und jetzt so seit 1,5 Jahren bin ich auch im Fitnessstudio und habe das eigentlich mal relativ regelmäßig hinbekommen und hatte das auch immer so als schönen Ausgleich zwischen Studium und den ganzen Aufgaben und mir das echt gut eingebaut. Und jetzt so seit 2 Monaten habe ich das nochmal versucht, deutlich zu intensivieren, auch weil ich einfach jetzt mit einer Freundin regelmäßig zum Sport gehe. Und seitdem, würde ich sagen, habe ich jetzt auch so mit mindestens 3-mal die Woche echt eine gute Sport- und Fitnessroutine. Und trotzdem merke ich irgendwie so, natürlich verfällt man diesem Wunsch Neujahr, man nimmt sich das vor. Bei mir hat das jetzt auch viel damit zu tun. Ich habe jetzt in einen Vollzeitjob gewechselt und wollte mir da direkt die Routine aufbauen. Und irgendwie ist es natürlich auch was den Leuten beim Dating auffällt. Ich hatte das neulich, dass ich jemanden wieder getroffen habe, den habe ich jetzt 1,5 Jahre nicht gesehen. Und der hatte mich dann auf einmal auch darauf angesprochen, dass ich ja meinen Rücken und so voll verändert hätte. Und das hat natürlich echt nochmal so einen Boost gegeben, wo man sich aber auch fragt, da stehe auch ich irgendwie so voll im Zwiespalt aktuell. Mache ich das für mich oder mache ich das auch für andere? Weil auf der einen Seite, ich muss sagen, mental tut es mega gut. Und trotzdem ist man dann natürlich im Fitnessstudio und sieht so die anderen Menschen und vergleicht sich. Und das ist eigentlich wieder was, wo man so denkt, das hat man doch eigentlich überwunden. Und trotzdem merke ich auch, dass schon auch so die Ideale in der Schulenwelt, insbesondere wenn es auch ums Dating geht, die sind schon sehr, sehr hoch. Also Leute, die dann sagen, sie wollen nur mit Fit Only oder sowas sich treffen, was grundsätzlich schon nicht mein Typ ist, wenn jemand so denkt, aber wo man sich dann doch immer wundert, wie verbreitet das noch ist, insbesondere, weil es ist ja auch immer die Frage, was wird als sowas definiert, aber ich merke schon, ich kann mich diesem Druck auch nicht ganz entziehen und es ist echt so ein Zwiespalt in mir selber, auf der einen Seite mir selber tut's gut und ich frage mich aber auch doch, wie sehr mache ich das für mich selbst und wie sehr mache ich es vielleicht auch für andere. Mein Partner sagt ganz oft, er möchte das mitmachen und er möchte eigentlich auch da das wieder deutlich intensivieren, weil er auch den Sport seit 1,5 Jahren durch einen neuen Job deutlich abgebaut hat. Er hatte zwischendurch mal einen Trainer, der ihn enorm motiviert hat. Und der ist aber leider nach Ibiza gezogen. Und seitdem ist das auch zwischen uns ein Thema, weil er mir immer wieder sagt, ich möchte das unbedingt, möchte da mehr machen. Und ich versuche ihn dann auch mitzunehmen und sage ihm, ey, wir gehen morgen, wir machen das. Aber zum Beispiel von meiner Seite aus nimmt er die Motivation überhaupt nicht mit. Also das funktioniert so gar nicht. Und das ist halt auch immer so ein bisschen schwierig, weil auch da immer ich so das Gefühl habe, ich dränge ihm das auf und auf der anderen Seite sagt er ja, er möchte da unbedingt wieder was machen. Und das ist wirklich so, ja, irgendwie denke ich dann auch so, kann ich diesen Anspruch an ihn stellen oder soll ich das überhaupt machen? Und ich habe jetzt auch gesagt, du, den Weg musst du jetzt erstmal selber finden, weil auch irgendwie frustrierend ist, wenn man da immer zurückgewiesen wird, obwohl man es eigentlich sich bemüht, ohne Druck zu machen, sondern einfach nur zu sagen, ich gebe dir hier die Chance und den Anker. Aber es ist natürlich auch schwierig, wenn einem jemand dauernd sagt, er möchte was machen und aber irgendwie immer dagegen handelt, obwohl die Möglichkeit da wäre. Also ist es tatsächlich ein Thema, ja. Man muss halt immer gucken, finde ich, so ein bisschen, dass man das Körperbild auch an sich realistisch hält, dass man die Fortschritte bei sich auch sieht und nicht denkt, oh, aber der sieht doch so aus oder in der Umkleide, wow, hat der einen Körper. Passiert automatisch, der Mensch ist ja auch jemand, der sich vergleicht, aber ich versuche es halt irgendwie realistisch zu halten und ich glaube, man muss sich das halt auch bewusst machen und ich glaube, dass voll viele das immer, also da voll mit strugglen oder deswegen ist vielleicht auch, also deswegen dann gar keinen Sport mehr machen, was ja auch schade ist, weil gut tun und auch gesundheitlich sinnvoll ist es.
Bei gut tun, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ey, Endorphine nach dem Sport, beste. Vielen Dank an Milan für das Teilen seiner Gedanken. Und vielen Dank an euch fürs Zuhören, Leute. Folgt Dominik Thumann für Haarcontent rein oder auch für Unhinged Content auf seinem anderen Kanal und lest Vincents Buch, Wenn die letzte Frau den Raum verlässt, was Männer wirklich über Frauen denken. Und Leute, abonniert auch gerne diesen Podcast, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Und auf manchen Plattformen, da könnt ihr uns auch bewerten. Da freuen wir uns immer, wenn ihr uns ein paar Sterne schenkt. Und meldet euch auch immer gerne bei uns. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns Rückmeldungen, Themenwünsche oder Fragen schickt an liebe@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.